Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch.
So, heute gibt's nochmal eine Dreierfolge. Max, Jenny und Luzi an den Mikros. Und wir sprechen über FODMAP.
Genau. Ganz kurz nochmal zu FODMAP. Das Thema hatten wir bereits in einer Folge, in der es um das Thema Reizdarm ging. Mittlerweile seit ein paar Jahren zum Glück ist bekannt, dass die FODMAP-Karenz tatsächlich Symptomfreiheit bzw. Symptomlinderung verschaffen kann, wenn man einen Reizdarm hat. Die Reizdarmdiagnose zu bekommen ist ja meistens ein wirklich langjähriger Prozess, wo man dann meistens schon auf alles Mögliche verzichtet hat, eigenständig schon gewisse Lebensmittel gemieden hat, auf Anraten von Ärzten, Ärztinnen, Bekannten oder Ähnlichem. Und dann kommen die PatientInnen nach wirklich einem langen Leidensweg, also meistens wirklich um die 5 Jahre, meiner Erfahrung nach.
Das ist krank, ne? Mhm. 5 Jahre extreme Einschränkungen im Thema Ernährung und du hast trotzdem keine Symptomfreiheit.
Genau, richtig. Mhm. Und dann waren die schon bei HeilpraktikerInnen.
Wir müssen auch nicht immer gendern. Also.
Ich versuch's. Und haben da keine Ahnung, wie viele tausende Euros schon gelassen. Mhm. Auch da habe ich schon erlebt, ich war letztens auf einer Hochzeit bei einer Patientin da war eine Frau mit Reizdarm.
Also Jenny war auf einer Hochzeit und da war eine Frau,
Frau mit Reizdarm. Und dann hatte ich erzählt, was ich so beruflich mache. Und dann hatte sie erzählt, dass sie gerade eine Karenzphase hat und auf komplett Milchprodukte verzichtet, also nicht nur laktosefrei, sondern kompletter Verzicht. Mhm. Auf Fleisch verzichtet, aber Lamm und Kalb darf sie essen.
Mhm. Mhm.
Auf Gluten komplett verzichtet und ähnliches. Also es war ganz dubios und ich habe es gar nicht verstanden, wieso sie sowas meiden muss.
Mhm.
Im Endeffekt hat sie einen Reizdarm und wurde einfach komplett falsch beraten, hat es bereits, als wir uns kennengelernt haben, seit 3 Monaten gemacht.
Boah, ja.
Und das ist ja auch keine Phase, also wir würden ja nie jemanden 3 Monate Karenz halten lassen. Und
war sie bei einer Ernährungsberatung auch?
Sie hat gesagt, sie war bei einem Ernährungsberater. Und ich habe direkt gesagt, das hört sich für mich eher so ein bisschen nach Heilpraktiker an. Und
oder
sie war ganz
Coach
überzeugt.
Oder sowas.
Irgendwas eher Unmedizinisches. Und dann hatte sie gesagt, nee, mein Arzt hatte mir dazu geraten, zu ihm zu gehen, etc. Und irgendwann nach all dem, was sie so erzählt hat, meinte ich so, boah, bitte sag mir jetzt den Namen. Ich möchte wissen, was dahinter steckt. Also was der für eine Qualifikation hat für diese Empfehlung. Ja, es war ein Heilpraktiker. Ja, und das ist das große Thema, dass wir dann hier sitzen, haben PatientInnen vor uns sitzen, die bereits einen langen Leidensweg haben, bereits ewig lange Karenzphasen und Ausschlussdiäten schon gemacht haben und immer noch nicht symptomfrei sind.
Mhm.
Und dann kommen wir und sagen so, und jetzt nochmal eine Karenzphase.
Und jetzt nochmal anders.
Jetzt nochmal anders. Und kommen dann mit der FODMAP-Karenzzeit. Und es ist unglaublich schwierig zu verkaufen, obwohl wir wissen, wie toll das ist und wie viel das bewirken kann. Weil wenn ich dann jemandem sage, so auf Weizen musst du in der Zeit verzichten und derjenige hat aber schon auf Weizen verzichtet, war aber nicht symptomfrei zu der Zeit, dann ist es unfassbar schwierig, davon zu überzeugen. Und auch, also die FODMAP-Karenzzeit hat ja nichts mit einer gesunden oder ungesunden Ernährung zu tun, weil nicht ungesunde Lebensmittel gemieden werden, sondern es werden ganz normale Lebensmittel aus jeglicher Spalte gemieden, also verschiedene Obst- und Gemüsesorten.
Zwiebel, Knoblauch.
Genau, Cashews, Pistazien, wo man ja nicht jetzt irgendwie das als schlecht deklarieren möchte, aber zeitgleich muss man dann irgendwo erklären, das ist kein schlechtes Lebensmittel, es kann dir aber Symptome verursachen.
Ja.
Und auch wenn du schon auf Weizen verzichtet hast, kann es diesmal sein, wenn du wirklich alles weglässt, worauf du reagieren kannst, dass du endlich mal symptomfrei bist.
Und darum geht's ja dann, ne? Auch vor allem diese Ernährung nicht für immer zu machen, sondern nur für eine gewisse Zeit, um dann genau die individuellen Auslöser zu erkennen. Was ist so eure Erfahrung, wie viele Auslöser hat man so im Durchschnitt?
Kann man gar nicht so spezifisch beantworten. Also FODMAP ist ja fermentierbare Oligosaccharide, Monosaccharide.
Steht für?
Nee, Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole.
Also
so,
vor allem halt Kohlenhydrate, so im
alle,
Überbegriff.
Genau, im Überbegriff Kohlenhydrate. Und beispielsweise bei den Oligosacchariden, dazu gehören dann als Nahrungsmittelquellen Weizen, Roggen, Gerste, Zwiebeln, Knoblauch, Hülsenfrüchte. Das sind so die typischen Vertreter. Auf die reagiere ich beispielsweise.
Mhm.
Zeitgleich gibt es dann Polyole, wo du jetzt die Pilze bei hättest. Oder Sorbit, also sowas wie zuckerfreie Kaugummis etc. Und auch da kann man wieder drauf reagieren. Erfahrungsgemäß hat jeder so seine Lebensmittel- bzw. Kohlenhydratgruppe, auf die derjenige reagiert.
Mhm.
Heißt, auf wie viele Lebensmittel man genau noch reagiert, kann man gar nicht so spezifisch sagen.
Mhm.
Aber oft sind es wirklich dann die verschiedenen Kohlenhydratgruppen, wo wir herausfinden müssen, auf welche Kohlenhydratgruppe reagierst du denn?
Und deswegen muss es halt am Anfang dann
alles
der komplette
werden.
Verzicht sein.
Genau.
Und wenn ich jetzt einfach nur jemandem die Liste vorknalle oder derjenige vielleicht schon mal im Internet selber sich irgendeine Liste zusammengestellt
die
hat, kann
falsch
das,
sind.
Die oft falsch sind, genau, kann das halt zu einfach nur kompletter Verwirrung führen und dass man natürlich erstmal denkt, was soll ich denn jetzt noch essen? Und dafür sind wir ja dann hier, um für diese, ich glaube, 4 Wochen oder wie lang macht man 6 Wochen?
2 bis 6 Wochen.
2 bis 6 Wochen.
Bis zur Symptomfreiheit. Also es ist komplett individuell abgestimmt. Sobald ich symptomfrei bin, kann ich in die Testphase übergehen. Aber das ist das, was auch so schwierig ist. Ich muss ja erstmal symptomfrei sein, um überhaupt herausfinden zu können, worauf ich reagiere.
Mhm.
Weil die typischste Person bei mir sagt, ich habe kein spezielles Lebensmittel, wo ich es zuordnen kann. Ich reagiere einfach auf alles, was ich esse. Und das ist bei Reizdarm auch häufig, wenn ich jetzt mal 3 Tage hintereinander etwas esse, was ich nicht vertrage, kann ich es danach auch nicht mehr zuordnen, weil ich grundsätzlich überreagiere auf Essen.
Ja, also kann man sich ja wieder vorstellen wie so ein Glas. Und wenn das Glas einfach sehr krass gefüllt wird, über ein paar Tage, dass ich dann quasi eigentlich nur noch überquelle, egal was ich esse. Ja,
genau, richtig.
Okay. Und wenn derjenige in den 2 bis 6 Wochen weiterhin voll den Stress hat, kann das dann auch auf den Reizdarm gehen oder würde es trotzdem über so eine Foodmap-Diät besser werden?
Erfahrungsgemäß wird es trotzdem besser. Mhm. Ich hatte jetzt in den ganzen Jahren, die ich das schon mache, hatte ich 2 männliche Patienten tatsächlich, die nicht symptomfrei wurden. Und da haben wir wirklich eine immer extremere Karenz gemacht. Und trotzdem gab es einfach nie den Punkt der Symptomfreiheit und es gab auch keine Symptomlinderung.
Okay.
Und da musste ich tatsächlich wieder an die Klinik verweisen und sagen, es muss weiter getestet werden, was dahinter steckt, weil es ist kein Reizdarm.
Ja, es muss dann zusätzlich noch irgendwas anderes sein.
Und alle anderen, und ich habe ja, also auch meine Reizdarm-PatientInnen sind einfach alles sehr gestresste PatientInnen. Heißt, das macht keinen, also die haben immer ihren Dauerstress. Also ich habe keine Reizdarm-PatientInnen, die keinen Stress haben.
Wer hat auch vor allem in diesem Leben keinen Stress?
Aber es sind wirklich sehr belastete Personen im persönlichen Umfeld.
Mhm.
Oder einfach Workaholics, sehr perfektionistische Personen. Das sind ja so die typischen Charaktereigenschaften von ReizdarmpatientInnen. Deshalb, da hatte ich noch keinen Einfluss.
Okay, gut. Und das heißt, wir sind dafür da, um dann so eine Art Tagesplan zu erstellen und zu gucken, mit welchen Lebensmitteln kannst du dir denn jetzt deinen Tag ungefähr strukturieren. Und das ist ja dann auch wichtig wieder, es geht nicht generell um Gluten, du hast eben gesagt. Es geht ja vorrangig um Weizen. Um welche Getreideart geht es noch?
Weizen, Roggen und Gerste sind so die Hauptauslöser. Dinkel wird in der Karenzzeit auch größtenteils erstmal weggelassen. Die meisten PatientInnen vertragen Dinkel in einer gewissen Menge.
Mhm.
Ganz selten habe ich PatientInnen, die es trotzdem nicht vertragen. Also das ist komplett individuell, wie man da reagiert. Interessanterweise haben wir denselben, also wir haben auch in Dinkel Oligosaccharide mit drin. Aber das spezielle Oligosaccharid haben wir am meisten in Roggen. Dann so ungefähr zur Hälfte in Weizen und nochmal die Hälfte davon im Dinkel.
Mhm.
Das heißt, auch im Dinkel ist es drin. Und wenn ich jetzt morgens 4 Dinkelbrötchen esse, mittags meine Dinkelnudeln und abends nochmal was mit Dinkel, dann reagiere ich so, als hätte ich Weizen oder Roggen gegessen.
Mhm.
Aber ich habe zumindest die Möglichkeit, meinen Alltag so normal wie möglich zu gestalten. Ich darf auch mal Dinkelnudeln essen oder habe meinen Dinkeltoast oder was auch immer. Und wenn man da nicht übertreibt, hat man auch keine Symptome. Meistens.
Ja. Und langfristig heißt es ja dann, ich weiß einfach so ein bisschen, auf was ich reagiere. Aber du zum Beispiel, du isst natürlich trotzdem ab und zu Weizen, ne? Oder ich weiß auch, irgendwann haben wir immer Pizza bestellt und ich liebe ja Knoblauch auf der Pizza. Und Jenny meinte nur, nein, da ist Knoblauch drauf. Davon hast du dann zum Beispiel dann gar nichts gegessen. Also gibt es da auch
Abstufungen,
die du weißt, okay, wenn ich das jetzt esse.
Also bei mir ist zum Beispiel sowas wie Pilze, da reagiere ich jetzt, wenn ich eine Pilzsuppe essen würde, würde ich drauf reagieren, aber in kleinen Mengen nicht. Bei Weizen reagiere ich meistens erst, wenn ich das wirklich über mehrere Tage hinweg gegessen habe. Dann merke ich das und dann bleiben die Symptome auch ein paar Tage länger. Also die sind dann nicht direkt weg. Bei Zwiebeln und Knoblauch, ich sage immer, das ist mein Tod, weil ich einfach direkt super heftig reagiere.
Und das, boah, ich stelle mir das ja richtig traurig vor. Aber dann hast du mir erzählt, dass es teilweise ein Knoblauchöl gibt, was dann nicht mehr so dramatisch ist. Also je nach Patient.
Ja, ich reagiere noch drauf, aber manche Patienten reagieren dann nicht mehr drauf.
Und Zwiebeln, gibt's da irgendwie, keine Ahnung, die Lauchzwiebel, die besser vertragen wird als die Silberzwiebel?
Also, bei der Lauchzwiebel ist es so, dass man den grünen Anteil in einer gewissen Menge essen kann. Manche können das. Ich esse es, aber reagiere. Aber halt sehr viel softer.
Okay.
Oder auch bei Lauch beispielsweise kann man den grünen Anteil essen. Den weißen sollte man nicht essen, weil einfach da nochmal ganz unterschiedliche Konzentrationen von dem Stoff drin sind.
Und deswegen brauchst du einfach eine Ernährungsberatung.
Ja.
Weil ohne das wird es wirklich konfus in diesem Dschungel.
Es ist ein Dschungel.
Und auch wichtig, eine langfristige. Also über mal ein paar Monate am besten, mindestens einmal im Monat, vielleicht sogar öfter, dass man sich das ganz genau anschaut. Und dann kann es ja vielleicht schon der Schlüssel sein, ne? Und es ist... Das
ich krieg so oft Leben. Blumen. Also ich krieg von niemandem so oft Blumen wie von meinen ReizdarmpatientInnen. Sehr schön.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und Max, was hast du jetzt in deinen ersten Erfahrungen so als Herausforderung wahrgenommen bei Menschen, die natürlich mit dem Wunsch kommen, helfen Sie mir?
Oder? Bei Reizdarmpatienten meinst du?
Mit der FODMAP-Diät.
Ja, ich glaube, viele sind einfach verzweifelt, weil sie halt einfach so viel schon probiert haben und halt einfach nichts klappt. Und also ich habe jetzt halt wirklich gemerkt, dass viele dann einfach, also was heißt viele, ich hatte jetzt noch nicht viele Fälle, aber dass einfach das kritisch beäugt wird, weil einfach so viel, weil sie halt so viel probiert haben und jetzt nochmal sowas probieren müssen, dann ist es auch klar, dass man im ersten Moment kritisch ist, weil man halt wieder denkt, ja, jetzt muss ich da wieder, also es ist ja auch einfach belastend für die Person, weil du, deine Gedanken gehen ja rund um die Uhr nur ums Essen, musst da ja richtig planen, deinen Einkauf und also es ist ja auch einfach, macht ja keinen Spaß.
Ja, und dann ist ja schon wieder der Nächste, der mir sagen würde,
genau.
Es wird besser, wenn.
Und das fand ich auch so ein bisschen unangenehm. Da den Leuten das so zu vermitteln, ja, es wird dir gut tun, aber man hat halt einfach gemerkt, dass die einfach so ein bisschen kritisch waren, was man natürlich auch versteht, weil die halt einfach eine extreme Leidenszeit hinter sich haben.
Und ich glaube, niemand von uns möchte eingeschränkt werden in seinem Tun. Essen ist ein super persönliches Thema. Aber wie ich gesagt habe, solange niemand aus der Beratung wütend rausläuft und sagt, sie dürfen mir meine Brötchen nicht verbieten, so wie das bei mir war, ist, glaube ich, alles gut.
Ja, aber es ist trotzdem schwierig, so jemandem was zu verbieten, so in der Art.
Ja, und deshalb ist es so wichtig, es ist ja kein Verbot. Also wenn ich Symptome haben möchte, wenn ich weiterhin meine Bauchkrämpfe haben will, Durchfall, Verstopfung, Blähungen, Blähbauch, wenn ich das alles möchte, dann muss ich ja nichts tun. Und wenn ich wirklich eine Änderung möchte, dann ist dieser Weg, der ist leitliniengerecht, der ist medizinisch, dann ist das halt leider der Weg, der zu gehen ist.
Ja, und mit Hilfe schafft man den auf jeden Fall. Und wenn ich mir jetzt mal so ein bisschen unsere Liste vorstelle und dann so ein bisschen überlege, klar, dieses Außerhausessen, das fällt erstmal raus, das ist einfach wirklich zu kompliziert. Also die sechs Wochen muss man sich ein bisschen so irgendwie planen. dass man sich selber mehr verpflegt. Aber danach, also ich würde den Weg definitiv gehen, wenn es mir danach besser geht.
Und es geht auch einfach nur darum zu wissen, was löst Symptome aus? Weil man ist komplett hilflos, man ist ohnmächtig. Man weiß ja gar nicht, warum habe ich durchgehend Bauchschmerzen, durchgehend Probleme. Es wirkt sich auf die Psyche aus.
Mhm.
Also ich habe das beispielsweise, wenn ich 3 Tage was esse, was ich nicht vertrage, werde ich depressiv verstimmt. Also es ist eine krasse Auswirkung. Und dann bist du durchgehend in diesem Zustand und absolut ohnmächtig, weil du nicht weißt, woran es liegt. Wenn ich jetzt aber herausgefunden habe, woran es liegt, kann ich mich ja aktiv entscheiden. Habe ich jetzt Bock, ins Restaurant zu gehen und mir 2 Brötchen zu nehmen und da alles drauf zu klatschen, was ich eigentlich nicht essen darf und habe den Genuss meines Lebens, aber weiß, danach habe ich Bauchschmerzen. Das ist einfach eine ganz andere Lebensqualität, auch wenn wir nicht wegzaubern können, dass ich darauf reagiere, hat man wieder die Kontrolle darüber.
Total. Das überlege ich mir immer, wenn ich lange nichts gegessen habe und einen leeren Magen habe und da liegen Süßigkeiten und die bestehen nur aus Zucker, so eine Haribo-Tüte. Lucy, wie viel isst du jetzt davon? Gehst du das Risiko ein? Willst du heute Abend Bauchschmerzen haben? Ja oder nein?
Aber es ist eine Entscheidung.
Es ist eine Entscheidung und meistens geht man dann sowieso irgendwann den Weg von, nee, mir soll es jetzt besser gehen, ich esse vielleicht nur 5 Gummibärchen, nicht die ganze Tüte. Ja, schön. Okay, dann, ja, erster kleiner Einblick. Oder nicht erster, sondern
zweiter,
dritter. Und wenn du mehr wissen willst, dann schreib uns gerne.
Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen. Und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.